der Kontakt mit Buber hat eigentlich ziemlich bald aufgehört, oder sagen wir so, er hat sich nicht fortgesetzt. Wahrscheinlich aus guten Gründen, weil diese Kontaktnahme eine zum Teil illusionäre gewesen war. Und nachdem die Illusion verflogen war, war auch der Kontakt verflogen. Weizmann habe ich seit meinem 8. Lebensjahr nie mehr gesehen. Ich habe ihn nur in Erinnerung als meinen bösen Konkurrenten. Aber das ist vielleicht auch eine jüdische Eigenschaft. Ich habe es ihm trotzdem nicht verübelt, mein Konkurrent gewesen zu sein. Als ich von Zürich, um das Stichwort zu brauchen, nach meiner Spanien-Affäre wegging, war ich ja eigentlich völlig entblößt, mittellos und stand vor dem Nichts. Ich hatte allerdings, meine Situation weitgehend bereinigen können. Es ist so, ich verdiente damals viel Geld, hatte aber kein Vermögen, gab das Geld auch aus, habe aber meine sämtlichen laufenden Schulden bezahlen können und bin also sauber von Zürich weggegangen, bezahlen können, bis auf eine Schuld, nämlich eine große Steuerschuld, eben weil ich viel Einkommen hatte und wenig Vermögen, war die Steuer sehr hoch. Ich schuldete dem Steueramt rund 50.000 Franc Steuern und habe mich beim Steueramt entschuldigt und habe gesagt, ich sei völlig außerstande, das zu bezahlen. Ich wolle sehen, wie die Zukunft sich gestalte. Der Steuerkommissär, den ich nicht kannte, mit dem ich nur schriftlich verkehrte, war offenbar ein sehr geduldiger Mann, ließ mich lange in Ruhe. Und dann begann eine Korrespondenz, die sich auf Jahre hinzog, wo er mir wieder, immer wieder einen durchaus freundlichen Brief schrieb, sagte, ja, also ich müsse jetzt anfangen, irgendwie etwas abzuzahlen. Und ich ihm zurückschrieb, es tut mir leid, ich bin außerstande, bis der brave Mann schließlich die Geduld verlor und mir dann schrieb, er sei also dieser ewigen Erklärungen des Unvermögens müde und könne da nicht weiter mitmachen. Ich solle zahlen, wenigstens etwas abzahlen, ansonsten er mich exekutiere, also eine Betreibung gegen mich durchführe und mich auspfänden lasse. Und ich bekam diesen Brief und zeigte ihn meiner Frau, also meiner zweiten Frau, und sie frug mich, was wirst du nun machen? Da sagte ich, ich werde wieder einen Brief schreiben. Ja, was wirst du denn schreiben? Ja, das weiß ich ja nicht. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe den Brief angefangen. Sehr geehrter Steuersekretär, ich bekenne mich mit bestem Danke zum Empfange Ihres Briefes vom, auf den ich Ihnen mit gegenwärtigem antworte. Weiter wusste ich nichts zu schreiben. Nach langer Zeit habe ich dann geschrieben, was mir einfiel. Nach langer Zeit fing ich dann an zu schreiben, was mir so etwa einfiel. Und zwar schrieb ich Folgendes. Ich schrieb, noch einmal, sehr geehrter Herr Kommissar, entschuldigen Sie den Vergleich, aber Sie kommen mir vor wie ein Mann, der einen anderen Mann trifft und ihm die Hand zum Gruß reicht und begrüßte, reicht die linke Hand zurück und die rechte nicht. Worauf der Grüßende sagt, Sie müssen mir die rechte Hand reichen. Worauf der Begrüßte erwidert, es tut mir leid, ich kann Ihnen die rechte Hand nicht reichen, die ist mir abgehackt, ich habe keine mehr, und zeigt auf seinen Ärmel, der in der Tasche steckt, in der Rocktasche steckt. Das ist, Herr Steuerkommissär, das Bild, das mir einfällt. Sie wünschen von mir, ich soll Ihnen die rechte Hand geben. Ich habe die nicht, ich habe nur die linke Hand. Sie verlangen von mir Geld, ich habe kein Geld, ich kann es Ihnen nicht geben. Im Übrigen schiebe ich weiter, bin ich auf den Sohn Schofilten zu einer Zeugeneinvernahme nach Zürich geladen und möchte mir erlauben, die Gelegenheit zu benutzen, bei Ihnen vorbeizukommen und mit Ihnen die Angelegenheit zu besprechen. An dem betreffenden Tag gehe ich auf das Steueramt, frage, welches Büro der Herr Steuerkommissär, Namen weiß ich nicht mehr, hat. Man sagt mir, im ersten Stock, Zimmer Nummer 117. Ich gehe hin, klopfe an der Türe. Es ruft herein. Es steht vom Pult auf ein Mann, dessen rechter Arm in der Tasche, Rocktasche hängt und reicht mir die linke Hand zum Gruß. Mir schlotterten die Knie und er sagt, nehmen Sie Platz. Er reicht mir ein Stück Papier und sagt, schreiben Sie. Diktiert mir ein Steuererlassgesuch und sagt, unterschreiben Sie. Die Steuer wird Ihnen erlassen. Steht auf, reicht mir die linke Hand zum Gruß und ich habe wirklich mit schlotternden Knien das Zimmer verlassen. Ein furchtbares Erlebnis, und das Erschreckendste war, dass wir eine Sekunde lang, ob der Mann wohl gedacht hat, ich sei so ein Zyniker. Nun hat der Mann offenbar verstanden, dass ich nicht gewusst haben könne, dass er keine Rechte hat. Sonst wäre es ja eine Niederträchtigkeit sondergleichen gewesen. Und hat verstanden, dass es eine Fügung, eine innere Sicht ist, die mich diese Parabel verwenden ließ, die auf ihn zutraf. Und er war klug und groß genug, um daraus die Konsequenz zu ziehen. Ein fürchterliches Erlebnis.
Aber ein Erlebnis, das ganz in die Tradition langer Erfahrungen von Jahrhunderten im Judentum, das sage ich einmal so, drinnen ist.
Vielleicht ist es, aber das ist schon fast blasphemisch, so etwas anzunehmen. Vielleicht eben die Fähigkeit des Juden, das Wesentliche einer Situation zu erkennen und es in die richtige Parabel zu kleiden. Eine Situation mit einem Wort, mit einem treffenden Wort zu erklären, das hat ihn natürlich getroffen. Ja. Möglich, dass das vielleicht mit der jüdischen Mentalität zusammenhängt, scheint mir zu weit zu gehen, das positiv zu postulieren. Ja. In den ersten Jahren meiner Anwaltspraxis erschien bei mir eines Tages sehr eilig, fast atemlos eilig, ein Herr, der stellte sich auf Französisch vor, ich bin der Anwalt in Paris, ich bin der Anwalt der Witwe Rouvier, die Witwe des Finanzministers Rouvier. Fragen Sie mich bitte nichts weiter, kommen Sie bitte raschestens mit, es eilt, es eilt, es eilt. Ich bin mitgekommen, im Auto hat er mir erzählt, er sei im gleichen Zug gefahren mit drei Gangstern, die diese alte Dame Rouvier um den Finger gewickelt hätten, erwischt hätten, sich von ihr Blankowechsel haben unterschreiben lassen und Blankovollmachten. Und die im Begriffe seien, die auszurauben, die Staatsanwalt, der Prokureur sei also avisiert, es wird also alles unternommen, das Notwendige. Sie seien aber jetzt unterwegs zur Volksbank nach Zürich, sagte ich, ja, das ist zufällig meine eigene Bank. Dort sei deponiert ein Wertgegenstand in einem Koffer und den, sie seien unterwegs, um ihrerseits gestützt auf die Vollmachten der Frau Rouvier diese Vollmacht zu holen. Er, der Anwalt, habe eine Vollmacht von der Frau Rouvier. Wir müssen denen zuvorkommen, bevor es lange Auseinandersetzungen und Geschichten gibt. Wir sind auf der Bank, ich lasse mich zum Direktor führen, den ich persönlich kannte. Ich sagte, ich möchte diesen Gegenstand holen, wir hätten sehr Eile. Bitte schön, es hat ein Mann mit uns geschickt. Wir haben diesen Koffer, der vielleicht so 40 oder 30 Zentimeter groß war, der sehr schwer war, ausgehändigt bekommen. Und sind also da die Treppe hinuntergegangen. Und da sind drei Männer an uns vorbeigegangen. Und Arnold hat mir zugeflüstert, ce sont eux, das sind sie. Und wir sind zurück zu mir ins Büro und dann hat er mir erklärt, wir haben das auch konstatiert, haben den Koffer aufgemacht, in dem Koffer befand sich eine ägyptische Bronzekatze. Und ich weiß heute noch, dass diese Katze 48 cm hoch war, 24 cm tief und 12 cm breit, eine sitzende Katze mit den steilen Füßen und der Schwanz nach vorne gedreht. Eine Darstellung, berühmte Darstellung der Göttin Bastet, die Göttin der Stadt Bubastis. Die Ägypter hatten ja viele heilige Tiere. Sie hatten den Stier, sie hatten den Ibis, sie hatten das Krokodil. Und sie hatten die Katze, die eines, sowohl Löwen wie Katze, es gibt also die Löwengöttinnen, es gibt die Katzengöttinnen, das war also eine Bastet, und zwar, wie ich dann nachträglich feststellen konnte, es war die schönste Bastet-Statue, auch eine der größten, die man je gekannt hat. Sie stammte nachweislich von den Napoleon-Zügen aus Ägypten und war dann im Besitze dieses berühmten Finanzministers Rouvier, der das seiner Gattin hinterlassen hatte, die übrigens eine bekannte Kurtisane gewesen war, eine sehr schöne Frau. Gut, dann bin ich mit diesem Anwalt dahin verblieben, dass diese Katze vorlehrend bei mir verwahrt bleibt und dass ich weitere Nachrichten zu gewärtigen habe. Und ich frug ihn, ob ich die Katze wieder in den Koffer tun solle oder ob ich sie vielleicht bei mir aufstellen könne, dass ich sie mir ein bisschen anschauen könne. Er hat gesagt, selbstverständlich kann ich sie aufstellen. Das habe ich nun getan. Und zwar war das so, ich hatte meine Büroräumlichkeiten für mein Personal, Mitarbeiter, Buchhaltung etc. im Parterre. Und ich hatte mein Büro im ersten Stock. Und zwar hatte bei meinem Büro war ein großes Zimmer, verbunden durch eine Schiebetüre mit einem Saal. Und diesen Saal, den liebte ich besonders. Und zwar hatte ich, vielleicht etwas snobistisch, wenn Sie wollen, hatte ich in diesem Saale nichts als einen großen Bischir-Teppich, diese Nomadenteppiche, die selten in diesem Format zu haben sind, hatte an jeder Ecke des Teppichs ein weißes Samtfauteuil und sonst in dem Zimmer nichts, kein Buch, kein Gegenstand, nichts. Und wenn ich einen Prozess vorzubereiten hatte oder ein Plädoyer vorzubereiten hatte, pflegte ich dann aus meinem Büro, ich pflegte die Schiebetüre aufzumachen, ging hinüber in mein Meditationszimmer und schritt auf dem Teppich stundenlang auf und ab, bis mir einfiel, Herr Präsident, meine Herren, dann wusste ich, mein Plädoyer ist fertig, ich darf nicht nur darüber denken, sonst verderbe ich das spontane Plädieren. Das war so, nachdem ich die Akten sehr gut studiert hatte, die wusste ich dann auswendig, ich plädierte immer ohne Notizen. Das war meine Prozessvorbereitung. In dieses Zimmer nun stellte ich in der einen Ecke ein Tischchen und auf dieses Tischchen stellte ich die Katze und guckte mir die Katze an. Und dann erfuhr ich, oder wenn Sie wollen, erlebte ich etwas Sonderbares. Diese Katze, diese Göttin Bastet, übte auf mich eine unwiderstehliche Faszination aus. Was ich auch tat, ungefähr jede Stunde riss es mich hoch und ich musste hinübergehen und meine Devotion vor dieser Göttin verrichten. Ich musste 10 Minuten, eine Viertelstunde, 20 Minuten mir diese Katze, diesen toten Gegenstand anschauen, bis ich nach Paris schrieb, ich möchte die Katze kaufen, ob ich die Katze kaufen könne. Und dann hat der Anwalt mir sournoisement, also sehr hintergründig, geantwortet, non, cher confrère, le chat de Madame Rouvier n'est pas à vendre. Die Katze von Frau Rouvier ist nicht zu verkaufen. Damit spielt er auf die alte Kurtisane an, denn le chat, das ist die Bezeichnung für das Dreieck, für das Schamdreieck, das nicht zu verkaufen sei. Le chat de Madame Rouvier n'est pas à vendre. Und schrieb dann hinzu, sollte jede Situation eintreten, was nicht unmöglich sei bei der Ungeschicklichkeit der Dame, so würde er mir berichten. Vielleicht ein Jahr später kam ein Brief von dem Anwalt, Cher Confrère, die Katze sei zu haben, sie koste 50.000 Francs, ein Riesenbetrag für damals, 50.000 Francs. Es sei nicht zu diskutieren, wenn ich sie haben wolle, soll ich mit den 50.000 Francs kommen, dann könnte ich die Katze mitnehmen. Ich habe die 50.000 Francs zusammengekratzt, bin nach Paris gefahren und habe mir die Katze geholt.
Sie war inzwischen wieder in Paris?
Die war inzwischen wieder in Paris. Ich hatte die Katze, da habe ich ja nicht gesagt, ja, ich habe die Katze nach Paris bringen müssen und dann habe ich sie wieder zurückgeholt. Sehen Sie, man vergisst so Sachen. Nun gehörte die Katze mir und sie stellte sie wieder auf das Tischchen und da ging das Spiel von neuem los. Ich musste immer dahin gehen. Nun muss man wissen, und das hätte ich am Anfang sagen sollen, die Sage geht, dass diese Katzendarstellungen den Eigentümern Unglück bringen. Und die Frau Rouvier hatte ja auch Unglück bekommen. Sie hatte Blankovollmachten ausgestellt. Sie hatte Blankowechsel ausgestellt. Sie war im Begriff, ihr Vermögen zu verlieren. Und hat dann, nachdem die Katze wieder bei ihr war, hat sie wiederum Dummheiten angestellt und hat also die Katze verkauft. Und nun war die Katze mein Eigentum. Nun glaube ich ja, meine nicht abergläubisch zu sein und berichte nur die tatbeständliche Koinzidenz. Vom Moment an, wo ich Eigentümer dieser Katze war, habe ich Schicksalsschläge bekommen, von wo es auch war und wie es auch war und unerwartet, und mögen sie noch so unerwartet gewesen sein. Ich habe einfach Schicksalsschlag um Schicksalsschlag bekommen, bis ich mein Anwaltspatent verloren hatte, mein Vermögen verloren hatte, nichts mehr hatte. Ich hatte dann nur noch die Katze. Dann fiel mir dann ein, dass man solches von der Katze erzähle. Aber davon abgesehen, musste ich ja, was ich hatte, zu Geld machen. Und nun hatte ich zu tun gehabt mit einem furchtbar reichen Mann, nämlich dem berühmten Herrn Bürle, Waffenfabrikant. Hatte ich zu tun gehabt, in der Verbindung mit dieser, meiner Spanien-Sache auch, in loser Verbindung. Gut. Und dann dachte ich mir, das wäre vielleicht der Mann, dem es keine Mühe machen würde, diese Katze zu kaufen. Bin dann zu seinem Anwalt gegangen und dieser Anwalt war der Rechtsanwalt Dr. Curti, ein alter Mann, gleichzeitig Präsident des Kassationsgerichtes, ein hoch angesehener Mann, auch ein sehr kluger Mann, sehr schlauer Mann, ein wunderbarer Anwalt. Und bin zu ihm gegangen und habe gefragt, hören Sie zu, wäre das möglich, dass Sie mir die Verbindung zum Bürle schaffen würden? Ich möchte diese Katze verkaufen. Dann sagte er mir, lieber Kollege, ich möchte diese Verbindung nicht schaffen. Bei Ihrer heutigen Lage würden Sie bei Herrn Bürle, der ein harter Kaufmann ist, nicht gut fahren. Ich kaufe Ihnen die Katze ab. Und er hat mir die Katze zu einem sehr, nicht 50.000, aber einem sehr anständigen, honorigen Betrage abgekauft. Und dann war er nun Eigentümer dieser Katze. Und nachdem er Eigentümer dieser Katze geworden war, trafen ihn von allen Seiten die Schicksalsschläge. Und dieser hochintelligente Mann, dieser gewitzte Anwalt, ist zugrunde gegangen, weil er Gaunern auf den Leim gekrochen war und denen Blankowechsel unterschrieben hatte. Das ist die Katzengeschichte.
Wo ist sie jetzt?
Die Frage ist sehr berechtigt. Lange Zeit später hat mich der Sohn der inzwischen längst verstorbenen Witwe Rouvier angerufen und gesagt, er habe, oder ich war schon hier, ich war jetzt kurz angefragt, ich hätte bei seiner Mutter seinerzeit eine Katze erworben, er möchte die Katze wieder kaufen. Und inzwischen war auch dieser Rechtsanwalt Curti gestorben. Und ich habe dann seinen Sohn angerufen und der Sohn hat gefragt, was der Vater mit der Katze angestellt hat, weiß niemand. Es weiß niemand, wohin die Katze verschwunden ist. Da musste ich dem Sohn Rouvier berichten, wir wissen nicht, wo die Katze ist. Das ist also die Geschichte von der Katze.
Jung,
ja, ja, habe ich erzählt, dass der...
Mit Jung müssten wir jetzt wieder anfangen.
Wie?
Mit Jung müssten wir jetzt wieder anfangen.
Ja, ja, übrigens hat Jung, dem ich natürlich diese Katzengeschichte in meiner Analyse erzählte, hat diese Katzengeschichte publiziert als Beispiel für eine Projektion. Ich war natürlich nicht von der Katze fasziniert, sondern ich war fasziniert von meinen seelischen Inhalten, die ich auf die Katze projiziert hatte. Und fasziniert war ich von der Projektion und in so einem Fall ist dann Aufgabe der Analyse, die Projektion abzulösen.
Und der arme Nachfolger hatte die Möglichkeit wohl nicht?
Der
Nächstbesitzer.
Der Eugen Curti. Ja, der ist dann sehr bald im Elend gestorben, bevormundet. Er ist dann sogar bevormundet worden. Ja. Musste bevormundet werden.
Es wäre doch besser gewesen, der Waffenfabrikant hätte die Katze.
Wäre besser gewesen, ja. Wäre sicher besser gewesen, ja. Als ich nur noch die Katze hatte, nichts als die Katze, dann habe ich mir, wobei ich die psychologischen Zusammenhänge mir nicht im Klaren war, habe ich mir gesagt, du musst dich befreien von dieser Faszination. Und ich habe mich, ich muss wohl sagen, mit letzter innerer Kraft losgerissen von dieser Katze. Ich habe mich effektiv befreit. Als ich sie verkauft habe, habe ich sie nicht bereut. Nicht mehr bereut, sondern ich habe mich wirklich mit einer großen, ich möchte fast sagen körperlichen Anstrengung, mit einer atemlosen Anstrengung, habe ich mich losgerissen von diesem Viech. Ich habe also durch eine gewaltsame Losreißoperation mich offenbar von der Projektion befreit, was sonst also eine lange Analyse bedarf, und wurde dann frei von dieser Obstination, von dieser Obsession, von dieser Projektion.